ARD.
Katja, zur Einstimmung würde ich dir und unseren Hörern heute gerne mal ein Lied anspielen.
In meinem Garten blühte blau der Rittersporn. Zwischen dem Unkraut in meinem Garten, im Geröll in meinem Garten, wo die anderen Blumen verdorren.
Und wenn du das hörst, dann weißt du natürlich sofort, um wen es heute in der Sendung geht.
Ja, seit 2 Wochen weiß ich das. Seit gut 2 Wochen. Es geht wohl um den Deutschrapper Haftbefehl.
Genau. Und wenn Sie jetzt zu Hause denken, Moment mal, das war doch gar kein Straßenslang von Haftbefehl, sondern das war das Geflöte von dem noch sehr jungen Reinhard May, dann haben Sie recht. Aber dann haben Sie vermutlich nicht die Dokumentation Babo gesehen, die eben seit 2,5 Wochen auf Netflix läuft.
Ja, und die ist so richtig durch die Decke gegangen. Das kann man auf jeden Fall sagen. Krasse Abrufzahlen, über 4 Millionen Abrufe allein in der ersten Woche. Platz 1 in Deutschland, Österreich und der Schweiz und Platz 4 unter den nicht englischsprachigen Filmen weltweit. Und vor allem, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, alle sprechen über diese Doku. Schulklassen, Feuilleton, Teile der großen Zeitungen. Es ist irgendwie so ein richtiger Lagerfeuermoment. Früher war das irgendwie Wetten, dass. Das hat dann jeder gesehen und am nächsten Tag wurde entweder in der Schule oder bei der Arbeit darüber gesprochen.
Und wie sich die Doku auswirkt, sieht man eben auch an diesem Lied, das 50 Jahre alt ist von Reinhard May, jetzt wieder Platz 15 auf den deutschen Single-Charts, die höchste Single-Platzierung von Reinhard May überhaupt. Und warum? Weil es in dem Film diese Szene gibt.
Brutal ist das alle vor. Heftig.
Ja, also vielleicht hat man es da nicht ganz so gut verstanden, aber Haftbefehl sagt eben brutaler Song, heftig. Und ja, die Frage ist ja, wie kommt es jetzt, dass die Doku so einen Sog entwickelt? Ist das jetzt irgendwie einfach nur, weil Haftbefehl ja schon ein ziemlich berühmter Künstler ist? Oder ist es, weil man da irgendwie das Gefühl hat, man sieht die Seite, eine Seite eines Künstlers, die man davor noch nicht kannte, also etwas sehr Verletzliches? Oder ist es auch, weil die Doku sehr viele Themen aufmacht? Ich bin Katja Hackmann.
Und ich Christoph Borgans. Wir wollen uns also den Film genauer anschauen und darüber sprechen wir mit einem, der sich mit Dokumentarfilm auskennt, wie nur wenige in Deutschland, mit Thomas Schad. Seit den 80er Jahren prägt er den deutschen Dokumentarfilm, hat über 50 Dokumentarfilme gedreht, unter anderem Der Kandidat, in dem er Gerhard Schröder im Wahlkampf begleitet hat. Außerdem war er Professor und langjähriger Direktor der Filmakademie Baden-Württemberg. Thomas Schad, herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Ich denke, wir müssen jetzt am Anfang vielleicht nochmal alle ins Boot holen. Wir sprechen über die Dokumentation über den Deutschrapper Haftbefehl, Aykut Anhan, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, 1985 in Offenbach geboren und vor 15 Jahren sein erstes Album veröffentlicht. Und die Macher der Doku haben den Rapper über 2 Jahre begleitet und versprechen, Zitat, ein seltenes, ungeschöntes Bild eines Mannes, der sich an einem Scheideweg befindet. Herr Schad, wie hat Ihnen denn die Dokumentation gefallen? Zum Warum kommen wir vielleicht noch später ausführlicher, aber was war so Ihre erste Reaktion, als Sie die Dokumentation gesehen haben?
Ja, ich will vielleicht mal so reingehen. Also das Wort gefallen gefällt mir in dem Zusammenhang nicht, weil das wäre ja sowas wie ein Geschmack, wie man da empfindet. Aber was mich sehr beeindruckt hat an der Doku ist, dass Haftbefehl einfach echt ist. Also man spürt einfach die Echtheit und die Authentizität, die letztlich auch die quasi fiktionale Form, in der dieser Film dramaturgisch aufmacht, durchbricht. Ne? Also wir haben ja hier einen Film, der quasi eine klassische Heldenreise erzählt. Ne? Der Held fällt, wird zum Antiheld, wird gerettet. Das ist eigentlich eine klassische Erzählstruktur. Das ist das eine, glaube ich, was ganz prägnant ist. Und der Film hat aber auch eine Perspektive. Das heißt, der Held wird gerettet. Und ich denke, das sind erstmal zwei Komponenten, die treffen den Nerv in der Zeit, in der wir leben. Aber das Entscheidende ist, dass er tatsächlich echt ist. Also das vermittelt der Film einfach. Und das ist, glaube ich, die große Qualität.
Sie haben gerade die Heldenreise angesprochen, dass wir jemanden dabei begleiten, wie er auch fällt. Dieses Narrativ ist, Sie haben es auch schon gesagt, nichts Neues. Auch bei Künstlern. Es gibt Dokus über Künstler wie Amy Winehouse, über Avicii, die man begleitet, wie es immer weiter abwärts geht, sei es jetzt Depressionen, Sucht oder auch der große Druck der Musikindustrie. Ist es irgendwie zynisch, dass genau diese Filme so gut funktionieren?
Ja, Zynismus ist ja ein Begriff, der in dem Zusammenhang oft verwendet wird. Jetzt bleiben wir mal bei Haftbefehl. Ich finde den Film deswegen nicht zynisch, weil er durch die Interaktion von Haftbefehl mit den Machern doch vermitteln kann, dass da der Film gemeinsam gemacht worden ist. Also zynisch wäre ja eher, wenn die Macher ihren Protagonisten hintergehen oder wenn sie sich über ihn stellen oder ihn kommentieren oder ihn nur bloßstellen und sie selbst dabei unkenntlich bleiben. Aber es gibt hier doch Komponenten in dem Film, die mir sagen, der Film ist gemeinsam gemacht worden und, was ganz wichtig ist, der Protagonist hat den Film vorher gesehen, bevor er an die Öffentlichkeit gekommen ist. Und das sind schon wichtige Faktoren, um den Begriff vielleicht hier nicht zu benutzen.
Gemeinsam finde ich ein wichtiges Stichwort, weil das impliziert natürlich auch so ein bisschen, es ist halt auch schon ein Film, der nach dem Geschmack von Haftbefehl ist, der so ist, wie er sich das vorstellt. Also es wird ganz viel Elend gezeigt natürlich, aber das ist auch Elend, das er immer selber so vor die Kamera zerrt. Dann gibt es diese Szene, wo er über das Bild von seinen Kindern spricht und sehr liebevoll über die und da ist er auch drauf und dann sagt er immer, das ist der Dreck über sich selber. Also das gehört ja sehr zu seinem Narrativ, dass er Genie ist, aber gleichzeitig eben auch der Dreck. Geht man denn nicht da trotzdem auch so ein bisschen dieser Selbstdarstellung auf den Leim? Also ist das nicht dann doch irgendwie so ein Werbefilm für Haftbefehl?
Ich finde, das ist schon ganz gut beschrieben. Das ist natürlich ein Rasierklingenritt, würde ich das mal nennen. Also da geht man auf einem schmalen Grat und die ganze Machart des Films, die ja mehr so an einem Actionfilm orientiert ist, unterstreicht es ja noch. Aber ich finde, der Film steht halt auch total in unserer Zeit. Ich habe ja auch mal an anderer Stelle gesagt, irgendwie, dass wir zu so einer Gesellschaft von Selbstdarstellern geworden sind. Das Handy und Social Media und wir fotografieren uns ja mehr selbst als andere und entblößen uns und entblöden uns und keine Ahnung, was es da alles für Formen gibt. Und das greift der Film auf, einfach indem er das macht, was uns im Moment ja jeden Tag sowieso schon umgibt. Also insofern ist er auch nur ein Ergebnis der medialen Welt, in der wir im Moment leben.
Sie sprechen diese Inszenierung an, was ich ganz spannend fand, dass ich das Gefühl hatte, das Ganze ging eigentlich schon los, bevor die Doku veröffentlicht wurde. Also auch diese Spannung. Ich habe es ein bisschen verfolgt, seine Social-Media-Accounts bei Instagram zum Beispiel, war er sehr lange nicht mehr aktiv. Es gab auch keine Beiträge mehr auf seinem Profil. Und dann ging Ende September das erste Teasing auf die Doku los. Das ging dann noch bis zur Veröffentlichung weiter. Da wurden Posts mit Filmausschnitten gepostet, mit Zitaten. Inwiefern gehört denn sowas, also auch dieser Aufbau von Spannung, fernab der Dokumentation zum Erfolg des Films dazu? Ihrer Meinung nach?
Ich denke einfach, das schlichtweg das Marketingkonzept, worüber sich natürlich viele Leute Gedanken machen, wenn sie so ein Projekt angehen. Ich meine, das ist ein Film, der von einem Streamer finanziert ist und der natürlich auch gnadenlos kommerziellen Marktgesichtspunkten unterliegt. Und da wird natürlich erforscht und darüber geredet, wie in jedem Spielfilm auch, ne, mit welcher Marketingstrategie gehen wir daran. Da sitzen natürlich alle im Boot zusammen und wollen am Ende einen Film, der erfolgreich ist. Jeder will dann auch da den maximalen Gewinn draus ziehen. Ich glaube, irgendwie, da wird nicht so getan, als würde es darum nicht gehen am Ende.
Was ja wichtig ist für so einen Erfolg einer Doku im Vergleich zu einem Spielfilm, ist ja auch das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit. Wie, mit welchem Blick schauen Sie da auf die Dokumentation? Welche Rolle spielt dort Vertrauen? Wie wird das aufgebaut?
Ja, also sagen wir mal, das Vertrauen oder das Miteinander wird schon offengelegt in einigen Sequenzen, wo es ja eine Interaktion gibt zwischen Haftbefehl und den Machern. Also zum Beispiel, wenn Haftbefehl sagt, wir brechen jetzt hier ab oder er spricht in die Kamera oder wir hören auch jemanden aus dem Off, offensichtlich einer, der den Film auch mitgemacht hat. Also da wird vielleicht sowas erzeugt, wie dass der Film gemeinsam gemacht wird. Aber was ich schon eingangs sagte, ich vertraue in dem Fall eigentlich meiner eigenen Wahrnehmung am meisten und sehe vor allen Dingen bei allem, was drumherum ist und auch bei der ganzen Kommerzialisierung und bei der ganzen Form, die an Spielfilm erinnert, ich sehe einfach jemanden, der will, dass es so gezeigt wird und der das bis zum Ende aushält. Und das berührt mich schon. auch die Perspektive, die damit verbunden ist, zu sagen, unter Umständen kommt auch raus aus dem Dreck, was ich eine ganz wichtige Komponente finde.
Dieses Echte, was Sie jetzt auch angesprochen haben, das hört man ja gerade auch ganz viel. Gestern habe ich mit Schulklassen darüber geredet, die das auch immer wieder gesagt haben. Die haben gesagt, wir finden das so gut, weil das ist so real und Haftbefehl ist irgendwie so echt. Und trotzdem gibt es ja aber auch aus den verschiedensten Richtungen Kritik. Also es gibt Kritik von feministischen Stimmen, die sagen, es fehlt irgendwie da die weibliche Stimme. Es wird immer wieder die Mutter genannt, die fehlt. Die Frau von Haftbefehl kommt nicht so rüber, wie sie vielleicht, ja, wie ihre Rolle da wirklich ist. Das wird irgendwie zu wenig eingeordnet. Dann hat zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention gesagt, es fehlt eine fachliche Einordnung bei Themen wie Suizid. Sind vielleicht aber auch gerade diese Leerstellen Teil der Doku?
Na, ich würde mal erst sagen, es ist vor allem auch der Tatsache geschuldet, dass man in einem Film nicht alles erzählen kann und jeder Perspektive gerecht werden kann. Das kann ein Film ja gar nicht leisten. Na, man hat sich hier auf eine ganz klare Perspektive eingestellt und eingelassen und dafür andere Dinge wegfallen lassen. Es ist auch normal, dass bei einem Film, der, sagen wir mal, auch so provoziert, er provoziert ja auch, dass da immer Stimmen zu Wort kommen, die sich da nicht mitgenommen fühlen oder die sagen, da gibt's Leerstellen. Ich finde aber die Konsequenz, mit der der Film das betreibt, eigentlich eher das Interessante, weil er natürlich dadurch auch stärker aufrüttelt, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen, als dass dann wieder alles abgedeckt wird und alles erklärt wird und jeder zu Wort kommt. Also das kann ein Film meiner Meinung nach sowieso nicht leisten in Gänze.
Wobei ich persönlich ein bisschen überrascht war, wie wenig man sich an Haftbefehl reiben kann in dem Film. Er ist ja eigentlich auch bekannt durch seine durchaus genialen Texte, aber die auch einige Schwierigkeiten bis hierher bringen. Also Frauenverachtung, Antisemitismus, Gewaltverherrlichung, das ist ihm alles schon vorgeworfen worden, aber da wird irgendwie nicht so richtig drauf eingegangen. Und insgesamt ist es halt, finde ich, ein sehr versöhnlicher Ton. Auch das Lied, was wir vorhin gehört haben, das ist dann so ein Moment, wo er Reinhard May lobt. Da kann jeder sich irgendwie dazu verhalten. Ob man jetzt Reinhard May-Fan ist oder Haftbefehl-Fan, ob man jetzt der 17-jährige Schüler ist oder dessen 52-jährige Mutter, man kann das zusammen schauen und alle kommen irgendwie zusammen und das Gefühl, dass vielleicht das auch so ein bisschen Strategie des Filmes ist, niemand so richtig vor den Kopf stoßen, sondern alle mitnehmen.
Das sage ich jetzt mal ganz provokativ, warum eigentlich auch nicht? Ne? Wir brauchen ja auch mal was Versöhnliches in unserer Gesellschaft. Zum Stichwort abarbeiten. Zum Beispiel gibt es eine Einstellung in dem Film, da rappt er vor dem Publikum und dann steht er sozusagen hinter so einem Vorhang oder hinter so einer Wand und man sieht ihn so fertig, wie er ist. Und auf der anderen Seite grölt das Publikum und er ist praktisch gar nicht mehr in der Lage, irgendwie zu stehen. Daran kann ich mich schon abarbeiten. Da tun sich Abgründe und Welten auf, die mir schon was erzählen über die Welt, in der wir leben.
Ich würde gerne noch mal auf den einen Punkt zurückkommen. Es klang so ein bisschen an, diese ganzen Themen, die auch aus Zeitgründen wahrscheinlich dann nicht so ausführlich behandelt werden konnten. Was ich mich gefragt habe, wäre es denn überhaupt sinnvoll gewesen für den Film, wenn ich jetzt, sage ich mal, noch eine übergeordnete Ebene, einen Psychoanalytiker da in der Doku gehabt hätte, der mir irgendwie dann generationsübergreifende Traumata erklärt hätte und die Bedeutung für die weitere Entwicklung von Haftbefehl zum Beispiel?
Na, dann wären wir ja wieder bei der Kommentierung. Und ich glaube, dass das einfach eine Form ist, die der Form von Film nicht passt. Ich finde es, also mich interessiert dann mehr diese Radikalität in der subjektiven Perspektive, die der Film aufmacht. Das interessiert mich eigentlich mehr, als dass jetzt sozusagen der Chor der Sachverständigen dazukommt, der mir dann alles erklärt. Ne? Also der Film stellt Fragen und das hat ja vielleicht mehr Wert, als immer auf alle Fragen gleich mögliche Antworten zu geben.
Das heißt, es klingt so ein bisschen auch, Sie sehen das als Stärke, dass wir wenig darüber erfahren, was ist das Verhältnis von den Reportern, von den Filmemachern zu Haftbefehl, sondern mehr, dass eben die Subjektivität Haftbefehl sich da so stark nach vorne kommt. Dass das also vielleicht die richtige Form einfach für diesen Film ist, um das auch zu transportieren.
Also für diesen Film finde ich das schon. Ja, ich erkenne schon eine Perspektive der Macher, auch über die Art, wie da miteinander umgegangen wird. Und auf den Weg setzt der Film und auf einen Aspekt, eben auf den Aspekt, dass hier jemand quasi an Drogen mehr oder weniger zugrunde geht, bevor er gerettet wird. Und das ist doch das, worum es in dem Film eigentlich geht, ne? In dieser Glitzerwelt, in der das dann stattfindet. Also das ist auf jeden Fall die Qualität, die mich an dem Film am meisten berührt.
Dieses stark Subjektive auf der einen Seite, dieses ganz nah dran. Und dann hat man ja aber ein Element, was man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so vermuten würde. Und das sind die vielen nachgestellten Szenen, wenn wir an Szenen aus seiner Kindheit und so weiter denken. Warum ist das nichts, was jetzt irgendwie vielleicht negativ auffällt? Wobei das, glaube ich, auch einigen schon negativ aufgefallen ist, weil die gesagt haben, das ist eigentlich zu viel Spielfilm.
Naja, das ist doch einfach auch der Zeit geschuldet. Ne? Dokumentarfilm muss sich hier kommerziell gegen fiktionales Programm behaupten. Netflix macht da ja keinen Unterschied. Also wir sind doch da eigentlich wieder da, wo der Dokumentarfilm auch herkommt. Flaherty, also Robert Flaherty, hat schon vor 100 Jahren einen Film gedreht über die Walfänger auf der Insel Aran, Man of Aran, und musste sich der Konkurrenz des Kinos stellen. Der ist auch nicht zimperlich zur Sache gegangen. Der Film ist komplett gestaged für seine damaligen Verhältnisse. Und ich glaube, dass der Dokumentarfilm in dem Zwang, sich auch zu kommerzialisieren, weil er sonst gar keine Aufmerksamkeit bekommt, sich auch wieder stärker den Erzählmethoden des Fiktionalen annähert im Moment. Das ist deutlich zu beobachten. Ja. Und nochmal, da geht es mir auch nicht ums Gefallen. Ich persönlich würde einen Film so nie machen. Und deswegen finde ich jetzt auch da eine Geschmacksdebatte am Ende irgendwie falsch am Platz. Der Film dringt zu seinem Publikum vor. Und dann hat er auch aus seiner Perspektive gesprochen, was richtig gemacht.
Welche Rolle spielen denn eigentlich da die großen Streaming-Dienstleister? Ich habe das Gefühl, die nehmen ja schon viel Geld in die Hand für solche Dokumentarfilme und pushen das auch und machen das vielleicht, wie in diesem Fall, einem größeren Publikum nochmal zugänglich, dass vielleicht auch Leute jetzt die nächste Doku schauen, vor allem, weil sie bei Netflix ihnen ja sowieso dann empfohlen wird.
Naja gut, ich meine, jetzt ist natürlich da auch ein Feld aufgemacht worden durch den Erfolg. Dokumentarfilm steht jetzt da mal auf Platz 1 der Charts. Das wird natürlich Folgeprojekte mit sich bringen. Und der Druck auf die Projekte wird natürlich auch steigen, solche Erfolge zu generieren. Und da muss man natürlich sehen, wie weit will man da mitgehen. Da muss jeder Dokumentarfilmer, sage ich auch mal, für sich eine Verantwortung und eine Haltung entwickeln, inwieweit er das Spiel da mitspielen möchte.
Die Dokumentation heißt ja die Haftbefehl-Story und da steckt auch schon drin, das ist die eine Geschichte über Haftbefehl und danach ist alles abgearbeitet. Wie sehen Sie das? Gibt es da noch mehr Potenzial für mehr Haftbefehl-Filme?
Das wird man irgendwie sehen, aber die Superlativen, die Sie da sozusagen andeuten, gehören doch zu dem Verkaufskonzept dazu. Ne? Also wir haben ja vorhin schon kurz über Avicii geredet, der sich schon vor Jahren auch bei Netflix in dem Film True Stories dabei beobachten hat lassen, wie er quasi an seinem Tourneestress mit Medikamenten und Drogen zugrunde geht. Da gibt es jetzt eine Fortsetzung. Die kommt jetzt genau am 31. Jahreswende schön auf Netflix ins Programm. Und ich denke, da sieht man ja schon, dass da auch ein Konzept verfolgt wird, ne? Also auch ein kommerzielles Konzept mit den Themen.
Herr Schad, ich habe eine letzte Frage. Sie haben vorhin schon gesagt, Sie hätten den Film so nicht gemacht. Wenn Haftbefehl jetzt auf Sie zugekommen wäre und gefragt hätte, können Sie den Film, wollen Sie den Film machen? Was wäre denn da Ihre Antwort gewesen? Und vielleicht auch zu welchen Voraussetzungen?
Also ich hätte den Film wahrscheinlich auch gemacht, weil ich Haftbefehl als Persönlichkeit sehr, sehr spannend finde. Aber ich hätte natürlich das dann eher mit meiner Methode, gibt ja ganz viele Methoden, versucht umzusetzen und ihn gefragt, ob er es möchte. Und ich bin mir sicher, wenn er sich darauf eingelassen hätte, dann wäre er aber am Ende genauso authentisch und echt durchgeschlagen, weil ich eben glaube, das macht ihn auch aus, dass er in seiner Echtheit eigentlich am Ende jede Erzählform, die daherkommt, durchbricht.
Das ist so ein schönes Schlusswort und dann freuen wir uns auf den zweiten Teil der Wabo-Doku dann von Thomas Schad vielleicht in 2 Jahren.
Schauen wir mal. Ne?
Herzlichen Dank, Herr Schad.
Okay. Danke.
Ja, Ihnen auch. Danke. Ciao.
Tschüss.
Medien, Cross und Quer, der Podcast.